Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Nobelpreisträgerinnen wie Olga Tokarczuk, Svetlana Alexejewitsch oder Orhan Pamuk und über 1000 weitere Schriftsteller aus der ganzen Welt haben in einem offenen Brief ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk in seinen dunkelsten Stunden bekundet. Auch die Bestseller-Autorin und Präsidentin des European Writers Council, Nina George, gehört zu den Unterzeichnern.
Was ich sehr berührend finde, ist, dass aufgrund der Art, in der wir Schriftsteller der Welt uns bewegen, leben wir alle gemeinsam in einem Land ohne Grenzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass russische Schriftstellerin, belarussische Schriftstellerin und ukrainische Schriftstellerin auch zusammenhalten, weil sie zum Beispiel auch wissen, sie stehen gemeinsam auf Todeslisten Russlands als auch Belarus, sofern sie zum Beispiel Putin-kritisch sind oder Lukaschenka-kritisch sind. Das eint sie. Und dort ist also ein Zusammenhalt, der tiefer reicht als Grenzen.
Sagt die Schriftstellerin Nina George bei uns im Programm. Sie ist eine von mehr als 1000 Autoren, die in einem Schreiben, das der PEN International veröffentlicht hat, den sinnlosen Krieg von Kreml-Chef Putin gegen die Ukraine verurteilen. Alle sprechen in diesen Tagen über die Ukraine, dieses Land am Rande, denn das bedeutet Ukraine auf Russisch, wie ich in Sascha Mariana Salzmanns Essay erfahren habe, das am Wochenende in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Sascha Mariana Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren. Sie kam im Alter von 10 Jahren mit der Familie nach Deutschland, lebt in Berlin und hat preisgekrönte Romane und Theaterstücke veröffentlicht. Erst am Freitag ist noch der Preis der Literaturhäuser dazugekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe wirklich gespannt und sehr berührt Ihren Text gelesen. Ist denn, seit Sie den geschrieben haben und seit er erschienen ist, da ist ja so viel passiert. Wie erleben Sie das? Wollen Sie den eigentlich jetzt nochmal neu schreiben?
Nein, ich schreibe weiter. Das ist ja das Tolle, wenn man das Privileg hat, ein Essay erstmal durchdenken zu müssen. Das ist nochmal was anderes als ein journalistischer Text, der aktuell jetzt stimmen muss. Ich habe ja sehr weit ausgeholt in dem Artikel und habe versucht, darüber nachzudenken, was hören eigentlich Menschen, die Russisch sprechen und Russisch denken? Das gilt ja für Russland, Ukraine und viele Ex-Sowjetstaaten. Was hören sie unter den Worten, zwischen den Zeilen? Ich meine, ich bin Schriftsteller und es ist mein Job, einfach über Worte nachzudenken. Und Krai ist eben ein Land und Ukraine ist am Rand. Krai kann man auch als Rand bezeichnen. Und ich bin damit aufgewachsen, dass die Ukraine etwas am Rand ist. Und ich bin auch ohne das Bewusstsein aufgewachsen, wie sehr die ukrainische Kultur unter der sowjetischen Okkupation gelitten hat. Das alles ist mir relativ spät klar geworden, als ich angefangen habe, Frauen um meine Mutter herum zu interviewen. Ehrlich gesagt, das beschreibe ich auch in meinem NZZ-Text. Das sind einfach wunderbare Menschen, natürlich alles Zivilistinnen, überhaupt keine Historikerinnen, Menschen, die etwas erlebt haben, von dem ich gespürt habe, ich verstehe nur Bruchstücke. Und ich glaube, dafür muss man gar nicht migriert sein oder aus der Ex-Sowjetunion kommen. Es ist einfach interessant, was Generationen vorher erlebt haben und was man noch nie gehört hat. Und also machte ich mich auf und dachte immer wieder über die Worte nach, die sie benutzten. Savok ist auch so ein Wort. Savok heißt auf Russisch Kehrblech. Und das ist eigentlich eine Abkürzung für sowjetische Okkupation, also die Sowjetunion. Aber was sie sagen ist, wir kommen aus dem Kehrblech, also aus dem Misthaufen der Geschichte. Und von einer Metapher oder von einem Sprachbild zum nächsten habe ich mich entlang gehangelt.
Aber Sie erzählen auch, das fand ich ziemlich erstaunlich, dass Sie selbst auch lange Zeit eben gar kein Verhältnis zur Ukraine hatten und das eben erst durch diese Interviews mit den Frauen, die dann ja auch in ihren Roman Im Menschen muss alles herrlich sein eingeflossen sind, eigentlich erst das auf ihrer emotionalen Landkarte, nennen Sie das so schön, da erschienen ist. Was haben die Frauen Ihnen erzählt? Also erzählen Sie es mal, weil ich habe es natürlich gelesen, aber das ist schon sehr berührend. Was hat Sie da ja dazu motiviert, dass es dann auf der emotionalen Landkarte gelandet ist?
Ja, wissen Sie, das ist tatsächlich interessant, denn natürlich politisch, historisch hatte ich die Ukraine auf meiner Karte, anders als viele Leute, die einfach sich für andere Dinge interessieren und in anderen Bereichen arbeiten, hätte ich die Ukraine auf der Weltkarte finden können. Ich hätte die Hauptstadt benennen können und einige andere Städte, zum Beispiel auch die Städte, aus denen meine Vorfahren einfach kommen. Und die Erzählung über diese Städte gehört tatsächlich zu meiner Familiensaga. Ich habe auch darüber geschrieben, aber ich habe nie über die Ukraine nachgedacht, weil das, wo ich herkomme, die Sowjetunion hieß. Und diese Frauen, die ich interviewt habe, die verstehen sich auch als Sowjetmenschen. Und ich glaube, das sind sie auch. Und es ist relativ schwer, in einem Nationalstaat wie Deutschland, glaube ich, nachzuvollziehen, dass diese Leute, die waren überall, Russen, Ukrainerinnen, Tschetscheninnen, Kasachinnen, Georgierinnen, die waren überall. Man konnte das durch Ländergrenzen nicht ausmachen. Was nicht unterrichtet und was einfach nicht erzählt wurde, natürlich nicht Teil der Staatsdoktrin, war, wie sehr Stalin und seine Schergen die ukrainische Kultur auszurotten versucht haben. Und zwar ein netteres Wort dafür gibt es leider nicht. Die ukrainische Sprache wurde unterjocht. Der Holodomor fand statt. Über den Holodomor fuhr ich, schändlicherweise muss ich gestehen, durch das Gespräch mit diesen Frauen. Es ist ein Genozid, der nur teilweise anerkannt ist als solcher. Es steht aber außer Frage, viele Historikerinnen können das bestätigen, nur die Frage ist, wie viele Millionen eigentlich ausgehungert wurden. Und es war auf ukrainischem Gebiet und es ging dezidiert um Ukrainerinnen. Ukrainische Dichterinnen wurden erschossen, die wurden verbannt. Also der Angriff auf die Nation Ukraine und auf die Sprache, der war sehr gezielt und natürlich wusste ich davon nichts. Ist ja klar, auch wenn meine Vorfahren aus der Ukraine kommen. Das erfuhr ich von den Frauen, aber nicht, weil sie meinten, bei uns gab es den Holodomor, sondern weil sie sagten, naja, weißt du, mein Vater hat auch noch den großen Hunger erlebt. Und mir ist irgendwann aufgefallen, bei all diesen Frauen kommt dieser große Hunger vor. Was denn für ein großer Hunger? Und das andere Interessante daran war, dass sie das immer als eine persönliche Tragödie erzählt haben und nicht als ein kollektives historisches Ereignis, was natürlich das Bewusstsein eines Landes prägt.
Aber dieses Persönliche, wo Sie auch eben sagen, auch in Ihrer Familie wurde da nicht drüber gesprochen, das ziehen Sie ja auch quasi auf die weltpolitische Ebene hoch und zitieren da zum Beispiel den ehemaligen US-Außenminister Pompeo, der meinte ja, kein Mensch schert sich um die Ukraine. Wie kann das sein? Also warum wird dieses Land so übersehen?
Das ist Stalins Werk unter anderem. Und man muss halt einfach, glaube ich, sich sehr genau anschauen, wenn Wladimir Putin behauptet, in der Ukraine wird Russisch gesprochen. Das liegt ja an Stalins Krieg gegen die ukrainische Kultur. Also diese ganze Vorstellung davon, dass das neu erfunden wurde auf dem Maidan 2014, ist natürlich ein weiterer Teil dieser Propaganda. Und man muss sagen, leider hat Stalin da gewonnen, zumindest bis vor kurzem, bis zu der nächsten Katastrophe, bis zu diesem Krieg, in dem wir stecken. Hat Stalin dafür gesorgt, dass die Ukraine als autonomes Land in unserem Bewusstsein kaum vorkam. Und ich war so verzweifelt über diesen Ausspruch von Pompeo, nobody gives a about Ukraine. Aber ich dachte, aber er hat natürlich recht. Und was machen wir damit? Ich selber habe 2014 am Maxim-Gorki-Theater Geld gesammelt für den Maidan. Und trotzdem war das für mich abstrakt. Und ich glaube, auch als Schriftsteller weiß ich das. Die Informationen sickern erst ein, wenn sie wirklich emotional werden. Und deswegen musste ich erst mit den Frauen direkt am Tisch sitzen, bis ich verstanden habe, wirklich verstanden habe.
Sascha Mariana Salzmann ist heute bei uns in der Lesart zu Gast. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie da so ein ganzer Staat komplett übersehen wurde. Und ums Nichtsehen geht es auch gleich zu Anfang von Ihrem Essay, über das wir uns heute unterhalten. Da beschreiben Sie so ein ukrainisches Spiel, Geheimnisse, wo Kinder in so ein Loch bunte Gegenstände, Spielsachen stecken. Da kommt eine Platte drüber und Erde. Und erst wenn sie sich unbeobachtet fühlen, gehen sie wieder hin und lüften quasi diesen Schatz. Was sagt das über die ukrainische Geschichte, über die Seele vielleicht der Ukraine?
Ja, ich bin durch einen Beitrag in Ö1 auf dieses Spiel gestoßen. Interessanterweise habe ich danach meine Mutter gefragt, ob sie es gespielt hat. Und sie hat sofort Tränen in den Augen gehabt und meinte, woher weißt du das?
Ach was.
Woraufhin ich natürlich Tränen in den Augen hatte. Ich bin auch darauf gestoßen, weil eine der markantesten ukrainischen Stimmen der Literaturszene, Oksana Sabushko, ihren großen letzten Roman natürlich danach benannt hat, das Museum der Geheimnisse. Sie bezieht sich sehr klar auf dieses Spiel, wo man eben eine Glasplatte über Buntes legt und mit Erde zuschüttet. Und Sabushko erklärt das oder führt das zurück auf die Zeit, als die Bolschewiken kamen und die ukrainische Bevölkerung Ikonen verstecken musste. Ich vermute auch Schmuck und alles, was ihnen lieb und teuer war. Und ich glaube, so wie immer sind diese kleinen Metaphern und Zwischenspiele vielsagender, als wenn man so Historie studiert. Zumindest für mich jetzt als jemand, der von der Literatur kommt und darüber nachdenkt, was macht das mit einem Bewusstsein, dieses Spiel zu spielen. Versteck es, leg eine Glasplatte drüber, schütt Erde darauf und lauf weg. Und vielleicht bist du irgendwann unbeobachtet und dann musst du wieder die Stelle finden. Und dann muss das Glas auch noch sauber genug sein. Wir alle schauen durch verschmiertes Glas in die Geschichte. Und auch die Frauen, die ich interviewt habe für meinen Roman, wussten nicht immer Antworten auf meine Fragen, woher auch.
Und dieser Roman von Oksana Sabuschko, was ist das für ein Buch? Was bedeutet es Ihnen?
Mir bedeutet Sabuschkos Stimme sehr viel. Sie war eine der ersten, die ich gelesen habe, als ich verstanden habe, ich weiß so wenig über die Ukraine. Also mein Zugang zur Welt ist über Bücher. Und Feldstudien über ukrainischen Sex ist ja ein Bestseller gewesen. Das ist ein bisschen älter, das Buch, jetzt über 10 Jahre. Und das, ich habe mich immer wieder darauf bezogen, auch um zu verstehen, weil ich finde, dass die Dichterin so gut das Gefühl, diese Verzweiflung transportieren kann, dass sich niemand für die Ukraine interessiert. Aber sie erzählt es in Veranschaulichung von Menschenleben. Also das ist kein Plädoyer oder keine historische Abhandlung, sondern sie redet über das Gefühl, in den USA zu sein und niemand weiß so richtig was und warum Ukraine und nur die Klischees kommen hoch. Und im Museum der verlorenen Geheimnisse ist es so, dass sie versucht, den ukrainischen Nationalmythos irgendwie wiederherzuschreiben aus der Perspektive der Frauen. Und das ist eine große Arbeit und das ist eine sehr komplizierte Arbeit. Also wie soll man auf etwas aufbauen, was so sehr verbuddelt worden ist? Aber Oksana Sabuschko, muss ich dazu sagen, ist auch wirklich eine der vielen großartigen ukrainischen Stimmen, die ja auch, also viele von denen sind, ins Deutsche übersetzt. Und ich kann sie wirklich allen nur ans Herz legen. Sergej Jadan, der momentan übrigens in Kharkov ist und dokumentiert, was er seit 2014 macht. Seit 2014 ist der Dichter Sergej Jadan in der ehemaligen Donbass-Region und im Osten der Ukraine und fährt von Militärstützpunkt zu Militärstützpunkt und er liest ihnen Gedichte vor.
Verrückt.
Ja, aber ganz großartig. Und er hat ganz fantastische Essays auch darüber geschrieben, wie das ist, mit Büchern in solchen, also an solchen Orten anzukommen und ihnen einfach das anzubieten, diese Schönheit von Literatur und Poesie. Und seine Sachen sind alle übersetzt und ich finde, man sollte sie alle lesen.
Ist das denn nicht auch eine Möglichkeit für uns? Weil ich habe mich, als ich Ihren Essay gelesen habe, gefragt, wie kriegen wir denn jetzt irgendwie die Ukraine auf unsere emotionale Landkarte? Ist die Literatur, wäre das jetzt eine Möglichkeit? Glauben Sie, das klappt, wenn wir das jetzt alle lesen?
Ja, ich glaube, dass Kunst viel mehr klappt als jetzt Geschichtsunterricht, weil Geschichte ist immer abstrakt. Selbst wenn es um Deutschland geht, ist das, was in Geschichtsbüchern steht, irgendwie sehr weit weg. Es muss nicht nur Literatur sein. Dacher Brache ist eine Band, die ich seit einem Jahrzehnt höre, muss ich unbedingt allen ans Herz legen. Dark Daughters, Alona Alona, also ich meine, die Kunstszene der Ukraine ist sehr reich und ich glaube, dass Kunst ganz anders in unsere emotionale DNA einsickert und das ist das, was wir brauchen.
Jetzt gab es ja am Wochenende nicht nur viele Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine, sondern auch im Maxim Gorki Theater, wo Sie ja arbeiten, eine Benefizlesung. Auch ein Text von Ihnen wurde da gelesen. Sie haben es ja quasi schon beantwortet, aber kann Literatur da jetzt in dieser Situation auch nochmal was helfen und bewirken, auch für die Leute vor Ort?
Für die Leute vor Ort hilft nicht, dass wir hier lesen. Aber wenn wir hier lesen und Leute auffordern zu spenden, damit die Leute vor Ort Nahrung bekommen, dann hilft das. Ich glaube, man muss die Zuständigkeiten sehr genau klären, wissen Sie, weil ich beobachte, dass viel, dass die Leute hilfsbereit sind, aber auch wir sind alle ein bisschen mutlos und ein bisschen dieses Gefühl von Ohnmacht lähmt. Und ich finde, wir müssen sehr genau gucken, was ist unser Wirkungsbereich. Literatur wird niemandem im Krieg helfen. Und das schreibt übrigens Sergej Jadan auch. Aber ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel jetzt Geld sammeln und wissen, wohin wir das leiten, dann hilft es Leuten. So war die Veranstaltung im Gorki gemeint. Es ist jetzt diese Woche eine weitere Veranstaltung im Schauspiel aus Hannover geplant. Und ich kann nur alle Theater oder Kulturinstitutionen ermutigen, genau das zu tun. Aber nicht als blinden Aktionismus, um mal was gesagt zu haben, sondern man kann jetzt einfach Geld spenden, Geld sammeln, Geld spenden und gezielt leiten. Und das hilft allen.
Also Geld spenden, lesen und die emotionale Landkarte erweitern. Sascha Mariana Salzmann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der aktuelle Roman von Sascha Mariana Salzmann, der sicher auch gut ist, um in dieses Thema und in dieses emotionale Feld reinzukommen, der ist unter dem Titel »Im Menschen muss alles herrlich sein« beim Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Said al-Wahid wird an das Sterbebett seiner Mutter gerufen. Er, der immer den Reisepass mit sich trägt, steigt sofort in das Flugzeug nach Bagdad. Im Roman Der Erinnerungsfälscher. Morgen Abend stellt der Autor Abbas Kidar sein Buch in Mannheim vor. Erst die Gründung einer eigenen Familie gab ihm die Kraft, sich seiner Geschichte zu stellen und sie aufzuschreiben. Mit der Freiheit, Erinnerungslücken fantastisch zu schließen.
Bevor Elias geboren wurde, hatte Said nie innere Ruhe empfunden. Es hatte ständig eine gewisse Farblosigkeit und Bitterkeit in den Dingen gegeben, auch in den schönsten Momenten, die er erlebt hatte. Nun schlägt das Kind neue Wurzeln und das Schreiben lässt neues Blut in den Adern fließen.
Der Erinnerungsfälscher. Abbas Kidar liest aus seinem Buch. Morgen Abend um 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim. Der in Berlin und New York lebende Bestsellerautor Daniel Kehlmann ist auch ein guter Kunstkenner. Im Podcast des Magazins Weltkunst spricht er über die Künstlerpersönlichkeiten seiner Romane. Ich und Kaminski ist eine Satire auf den modernen Kunstmarkt. In F werden Kunstwerke gefälscht.
Im Grunde ist der Fälscher da so eine faszinierende Figur, weil er die Kunst auf die Widersprüche zu ihrer eigenen Theorie zurückführt. Im Grunde in so einer Konstellation, weil der ganze Kunstbetrieb lebt, aufgebaut ist auf der Illusion, dass es Experten gibt, die man nicht täuschen kann.
Schriftsteller Daniel Kehlmann im Gespräch mit der Weltkunst-Chefredakteurin Lisa Zeitz. Der Podcast ist zu hören unter weltkunst.de/weltkunst-podcast. Der eine langweilte sich, der andere vergnügte sich, die nächste fand im See die eigene Seele wieder. Die Friedrichshafener Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee beleuchtet den Ort als Inspirationsquelle und Kontrapunkt.
Diese Wasserfläche, was natürlich ja Künstler immer fasziniert, also das Licht spielt,
sagt Kurator Marc Niehoff.
Und das ist etwas, was man auch durchaus wiederfindet, wenn man zum Beispiel die Gedichte von der Droste liest, die hier entstanden sind.
Annette von Droste-Hülshoff erzählt die Ausstellung von Tierfern ab der adligen Familie den Ort, um als selbstbestimmte Dichterin zu leben. Hermann Hesse schrieb am Bodensee unterm Rad, griff aber auch zum Pinsel. Und Otto Dix fand es zum Kotzen schön. Die Ausstellung zeigt in einem wohnzimmerartigen Ambiente 240 Exponate. Beim Hören, Lesen und Sehen kann man gleichzeitig den Blick auf den See genießen. Beziehungsstatus offen. Kunst und Literatur am Bodensee. Im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen bis zum 24. April.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Rund eine halbe Million Menschen sind in den letzten Tagen aus der Ukraine geflüchtet, wo wir ja alle im Moment wie gebannt hinschauen. Zur gleichen Zeit müssen aber auch in vielen anderen Regionen Menschen ihre Heimat verlassen, darunter auch viele Kinder. Ihnen widmet sich jetzt ein Fotobuch von Alea Horst. Manchmal male ich ein Haus für uns Europas vergessene Kinder, heißt es. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat es gelesen. Was haben Sie denn da für Kinder in diesem Buch kennengelernt?
22 sehr unterschiedliche Kinder, muss man sagen. Alea Horst hat die besucht im Flüchtlingslager Moria II. 2021 war das und zusammen mit Übersetzern und Übersetzerinnen hat sie eben befragt zu ihren Erlebnissen, zu ihren Ängsten, Träumen, hat sich erzählen lassen, einfach auch, wie sieht das Leben in diesem Lager aus, wie sind die Zelte ausgestattet, was gibt es zu essen und was spielt man in so einem Lager. Und das sind tatsächlich eigentlich sehr ungeschönte Innenansichten eines Lebens, das die meisten von uns, Sie haben es ja eben schon gesagt, wir gucken halt Nachrichtenbilder, aber das ist es dann auch schon. Wir erleben das natürlich nicht und wenn wir es mal ein bisschen näher an uns heranlassen, verdrängen wir es ja auch ganz gerne wieder, weil es dann doch sehr unaushaltsam ist. Und in diesem Buch sieht man eben diese 22 Mädchen und Jungen. Zwischen 6 und 14 Jahre sind die alt. Und da ist zum Beispiel Rakta, die sagt dann einen so krassen Satz wie, sie ist 14 und sie sagt, mein Traum für ein gutes Leben ist vorbei. Das sagt sie deswegen, weil sie ist 14 Jahre. Sie hat genau ein Jahr in ihrem Leben eine Schule besucht und jetzt sitzt sie in diesem Zeltlager, kann das Zelt kaum verlassen, raus aus dem Lager darf sie auch nicht. Und dass dann natürlich so eine Trostlosigkeit entsteht bei diesen Kindern, das ist eigentlich mehr als nachvollziehbar.
Da sind also diese Texte, aber zu jedem der Kinder gibt es auch immer ein Bild. Also man sieht die auch. Wie hat Alea Horst diese Kinder porträtiert?
Genau, das ist ein sehr großformatiges Bilderbuch. Auf der linken Seite sind die Texte, die sind genau eine Seite lang. Und auf der anderen Seite sieht man dann das großformatige Porträt dieser Kinder. Und damit stehen so ihre Blicke, ihre seltenen Lächeln, ihre Körperhaltung, steht damit völlig im Fokus. Man taucht wirklich ein, man sieht sie dann alleine im Zelt. Sie sitzen meistens auf einem Kissen oder auf einer Decke. Möbel sieht man überhaupt keine in diesen Zelten. Dafür ganz viel Provisorien, also da sind ganz viele Plastiktüten, die dann wie Regale funktionieren müssen. Und was eben für die meisten Kinder in unserer Gesellschaft doch selbstverständlich ist, nämlich eine Wohnung zu haben, ein Badezimmer zu haben, eine eigene Toilette zu haben, das gibt es für diese Kinder in der Regel nicht mehr. Die müssen sich alles teilen, sie sind heimatlos, ihnen fehlt jede Struktur, sie haben nichts und sie können nur warten. Und das ist, glaube ich, das Eindrucksvollste hier, was dieses Leben in so einer Dauerwarteschleife mit einem macht und einfach auch mit einem Kind macht. Man denkt ja so, okay, Kinder, die spielen, die finden schon irgendeine Lücke. Aber nein, das ist es nicht, sondern die nehmen natürlich auch wahr, was ihre Eltern für einen Druck haben, dass dieses Warten auf einen positiven Asylantrag, dass das alles bestimmt. Und das wird hier ganz klar transportiert, diese Trauer, dieser Verlust. Und das eint diese Kinder, die da in Lesbos gestrandet sind mit ihren Eltern, mit ihren Familien. Und es ist immer wieder kommt immer wieder dieser Satz, der mich auch nochmal so wirklich sehr berührt hat, dieses: Ich möchte kein Flüchtling sein und ich habe mir das nicht ausgesucht.
Wir haben dieses Buch auch zu Hause und meine eine Tochter hat sich das angeschaut und meinte dann, das ist aber ein trauriges Buch, können wir nicht irgendwie diesen Kindern helfen und am besten eins adoptieren oder so. Ist denn das Buch so, das, was Sie jetzt erzählt haben, das stimmt einen ja wirklich total trostlos? Bleibt man in dieser Betroffenheit da fassungslos sitzen oder gibt es auch irgendwas, wo man dann denkt, okay, so kann ich jetzt mal da helfen oder aktiv werden?
Also ich verstehe, was Sie meinen mit aufwühlend und natürlich wühlt einen das auf. Ich finde, es ist aber ein sehr beeindruckendes Buch, weil es eben etwas in den Fokus rückt, was wir eben nicht sehen wollen. Und das ist ja eine große Kunst, auch zu sagen, guck hin, setz dich damit auseinander. Und ich finde, dieses Buch zeigt wirklich sehr, sehr eindrücklich, wo Menschlichkeit aufhört, nämlich in so einem Lager. Also wenn man sich vorstellt, da kommt jemand, der braucht Hilfe und wir stecken ihn in ein Lager, wir geben ihm ein Zelt und sagen, okay, das ist doch schon mal was, du musst ja nicht mehr im Krieg sitzen, so ungefähr. Aber das reicht nicht in diesem Buch, sondern dieses Buch geht weiter. Es zeigt nämlich auch, was Globalisierung letztlich bedeutet, dass es für Sie und mich und für unsere Kinder bedeutet, dass sie sich frei in dieser Welt bewegen können, dass das aber eine Grenze ist, die für viele Kinder eben nicht überwindbar ist. Und ich finde, natürlich macht dieses Buch betroffen, es wird auch Kinder betroffen machen, wie ihre Kinder eben auch. Aber was ich extrem wichtig finde, solche Kinderbücher helfen eben auch, über das Gespräch darüber zu finden, was wollen wir, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten und da Kinder schon mit einzubeziehen, das schafft so ein Buch. Und natürlich, es macht betroffen, aber es zeigt eben auch, wo will ich hin, was will ich anders machen. Und ich sag mal, so eine Demonstration, wie wir sie hier in Berlin erlebt haben am Wochenende, das sind natürlich wichtige, hilfreiche Gesten und so ein Buch ebnet den Weg.
Kim Kindermann über das Fotobuch Manchmal male ich ein Haus für uns Europas vergessene Kinder von Alea Horst. Und erschienen ist dieses Buch im Leipziger Verlag Klett Kinderbuch. Gestern Abend habe ich mich extra nochmal umgesehen und wenn ich ehrlich bin, ist mein Bücherregal ziemlich Richtung Europa und USA ausgerichtet. Vielleicht ja auch, weil das auch die Regionen der Welt sind, die im Literaturbetrieb dominieren. Um das zu ändern und den Blick wirklich auf die ganze Welt hin zu öffnen, gibt es die Weltempfänger-Bestenliste. Die erscheint viermal im Jahr und empfiehlt 7 Romane aus Afrika, Asien, Lateinamerika und aus der arabischen Welt. Heute ist die neue Weltempfänger-Bestenliste erschienen und ich bin mit Sonja Hartl verbunden, die ist Mitglied der Jury. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir hatten ja kürzlich hier im Programm den südafrikanischen Autor Delman Gelgart im Interview und der meinte, dass junge Afrikaner zwar schreiben wollen, aber es überhaupt kein Ventil für ihre Geschichten gibt. Und damit meinte er Verlage, Buchhändler auf dem Kontinent, aber auch eben in den westlichen Ländern, wo es auch da eine große Zurückhaltung gäbe gegenüber afrikanischer Literatur. Ist das zum Beispiel auch eine Motivation, hier zu vermitteln mit dieser Weltempfänger-Bestenliste?
Also die Bestenliste sieht sich definitiv auch als Vermittler für Literatur, nicht nur vom afrikanischen Kontinent, sondern eben auch aus Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt. Tatsächlich finde ich aber, dass es auch hier in den letzten Jahren, was afrikanische Literatur angeht, in Deutschland einiges passiert ist, was man sehen muss von kleineren Verlagen, die jetzt neu gegründet wurden. Und den Weltempfänger gibt es ja schon seit 2009 und hat da sicherlich auch mit dazu beigetragen, diese Titel bekannter zu machen. Aber dazu gehören natürlich auch immer ja diejenigen, die dann die Bücher kaufen und auch lesen. Also da kann man als Teil einer Jury Empfehlungen geben.
Wie steht's denn um Übersetzungen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt? Wie präsent sind die denn oder wie weit verbreitet auf dem deutschen Buchmarkt zum Beispiel?
Das lässt sich so genau ganz schwer sagen. Also es gibt Zahlen für die Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen. Und wenn man sich die anschaut, die liegen vor für das Jahr 2020, dann stellt man halt fest, dass mit weitem Abstand die meisten Übersetzungen aus dem Englischen sind. Also das macht für den ganzen Buchmarkt über 63% aus. Wenn man dann nochmal nur in die Belletristik guckt, sind es sogar über 70% aus dem Englischen. Und danach folgt dann Französisch und im gesamten Buchmarkt Japanisch. Die haben beide jeweils so ungefähr 10%. Und beim Japanischen ist es schon so, dass ein Großteil dieser Übersetzungen auf Mangas entfällt. Aber alleine an der Dominanz vom Englischen und Französischen sieht man ja, dass da ganz, ganz viele Sprachen fehlen. Und nun muss man sicherlich bei beiden Sprachen auch sagen, dass sich natürlich auch Titel aus diesen Sprachen auf dem Weltempfänger befinden, weil ja Jamaica Kincaid, die jetzt auch auf dem aktuellen Weltempfänger ist, die stammt aus der Karibik und sie schreibt auf Englisch oder viele Autoren und Autorinnen aus Nordafrika schreiben auf Französisch. Aber generell kann man schon sagen, dass die Übersetzungen mit einem großen Anteil aus dem angloamerikanischen stammen.
Aber das heißt, Sie müssen da als Jurorin auch nicht so streng sein, dass wenn die Autorinnen und Autoren dann eben zum Beispiel in England inzwischen leben, wie eben Damon Galgut in Südafrika oder Abdul Razak Gurnah, den Literaturnobelpreisträger. Das heißt, die müssen nicht in ihrer Herkunftssprache veröffentlicht haben.
Bei Galgut wäre es das ja sogar, aber nein, die müssen nicht in dieser Sprache veröffentlicht haben. Und da muss man ja auch schauen, dass da jetzt die Welt auch sich nicht mehr so ganz klar einteilen lässt in du kommst aus diesem Land, also schreibst du nur in dieser Sprache. Und man hat es ja auch viel bei, ich finde insbesondere Autorinnen, die aus West- oder Ostafrika stammen, von denen leben ja auch viele in den USA, aber sie sind in ihren Heimatländern aufgewachsen und die finden natürlich auch Berücksichtigung auf der Liste.
Wir haben ja jetzt schon eben zwei relativ prominente Autorennamen gehört. Wie wählen Sie denn da überhaupt aus? Achten Sie da auch drauf, dass dann auch Neuentdeckungen dabei sind, aber eben auch prominente? Oder was ist da so eine Leitidee?
Es gibt tatsächlich gar nicht so eine Leitidee, sondern wir sind eine Jury, die aus 8 Menschen besteht, die alle unterschiedliche Schwerpunkte haben, die alle unterschiedliche Kompetenzen und natürlich verschiedene Blicke haben, sowohl in verschiedene Regionen der Welt als auch verschiedene Genreschwerpunkte. Und das heißt, wir wählen aus den Neuerscheinungen erstmal Titel aus, daraus ergibt sich dann eine Longlist und dann wird weitergelesen und aus dieser Longlist entsteht dann letztlich der Weltempfänger. Und wir diskutieren natürlich darüber, ob jetzt so prominente Titel wie Galguts das Versprechen auf den Weltempfänger gehört. Aber in dem Fall fand ich es zumindest sehr, sehr eindeutig, weil das so ein moderner und innovativer und für mich wirklich auch literarisch herausragender Roman ist. Da finde ich jetzt nicht, er dürfte nicht auf den Weltempfänger kommen, nur weil er den Booker Prize gewonnen hat. Das wäre ja auch ein bisschen falsch, jemanden für Erfolg zu bestrafen sozusagen.
Mögen Sie uns mal noch 1-2 Titel vorstellen, die auf der aktuellen Liste sind?
Ja, für mich mit die größte Entdeckung ist die Schriftstellerin Sun Shui mit Liebe im neuen Jahrtausend. Sie ist eine chinesische Schriftstellerin und als ich das Buch gelesen habe, musste ich immer wieder an David Lynch denken. Ich kam mir auch so ein bisschen so vor, als würde ich, wie ich mir beim Gucken von Twin Peaks vorkam. Ich habe nicht alles verstanden und ich bin mir sicher, dass ich auch bei diesem Buch, bei Liebe im neuen Jahrtausend, bei jeder Lektüre mehr entdecken würde. Aber es war mir völlig egal, weil ich mich so gerne in dieser Welt, die aus Anspielungen und Mythen und Märchen und Traumbildern besteht, aufgehalten habe. Und es war so, hat so was Wundersinniges und Witziges und Widersinniges. Aber zugleich spürt man auch auf jeder Seite, chinesische Geschichte und Gegenwart. Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz große Entdeckung. Und die zweite große Entdeckung, das ist ein ganz anderes Buch, das ist ein dreisprachiger Gedichtband, der heißt Von blauen Träumen und Gegenträumen von Iligura Shiwalaf. Und das sind Gedichte, die sind auf Spanisch, Deutsch und Mapudungun erschienen. Das ist die Sprache der Mapuche, die in Chile und Argentinien leben. Und diese Sprache wird nur noch von gut einer halben Million Menschen gesprochen. Und es ist so faszinierend, hier diese drei Sprachfassungen, die auch abgedruckt sind in der Ausgabe von der Edition Delta, nebeneinander zu sehen und dann gleichzeitig diese Gedichte zu lesen, die sich eben an der Gesprächstradition der Mapuche orientieren und in denen die Natur so allgegenwärtig ist. Und ich bin ja noch relativ neu in der Jury und habe wirklich nur sehr, sehr wenig Lyrik gelesen, bevor ich in dieser Jury war. Und das hat meine Einstellung zu dem Leben oder auch auf das Land Chile, haben diese Gedichte wirklich verändert.
Also richtig viel zu entdecken, Sonja Hartl, über einige Titel auf der Weltempfänger-Bestenliste. Heute ist sie erschienen und alle Titel finden Sie im Internet, Stichwort Weltempfänger-Bestenliste.
Der Mops des Monats.
Der Berichtspflicht halber vermeldet der Mops sich selbst. Mein Abenteuer-Comic Mops und Cat erkunden die Berge. Mops erkundet außerdem, wie jeden Monat, die Verlagsprogramme. Worum es da gehen sollte, umschreibt der Titel Wörterzauber statt Sprachgewalt. Und hier gleich ein aktuelles Beispiel aus dem Ratgebersegment. Nimm den Zweifeln das Kommando. Oder, nicht aus dem Ratgeberbereich, du und ich und Amors Pfeile. Überhaupt, haben Sie mal darüber nachgedacht, wie viele Liebesgeschichten Monat für Monat in Buchform neu erscheinen und dass die alle mit einem Titel versehen werden müssen, den es möglichst noch nicht gegeben hat? In diesem Februar zum Beispiel das pseudosachliche L wie Liebe, das hoffnungsvolle Lieben lernen, das drastische Zurück ins Leben geliebt, das unvermeidliche Smart Loving, das etwas aus der Form gestolperte Verliebt, verrückt, verheiratet, das... Naja, auch das. Liebe knistert wie Brausepulver. Und die große Liebe kann mich mal. Der Februar bietet zudem eine kurze Liste meiner Probleme, Mutter nicht mitgezählt, und allerlei ziemlich steile Thesen, darunter 0 gleich 1 und eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Apropos spazieren gehen. Zu den unzerstörbaren Langzeittrends im deutschen Buchtitelbetrieb gehören die Dinge, die wir aus irgendwelchen Gründen hier oder dort nicht verpasst haben sollten. Aktuell in der eher generalistischen Variante die allerseltsamsten Orte der Welt und, recht abgefahren, 111 ungenutzte Pflanzen, die man gegessen haben muss. Womit wir bei der Kulinarik wären, da läuft alles unter Ferner, weit abgehängt von in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Der gute alte Thomas Bernhard. Und was hat die Ratgeberwelt so zu bieten? Zum Beispiel dies, einatmen, ausrasten. Wobei das gar kein Ratgeber ist, aber egal. Die Ratgebervariante davon gibt es auch, nämlich atme dich glücklich, flankiert von stress dich richtig. Stark ist das Feld der Alliterationen in diesem Februar, was ja noch nicht heißt, dass sie alle auch gelungen sind. Hier eine Auswahl. Träge Transformation. Der Weg zum Python-Profi. Die wilden Waldhelden. Und wo wir schon beim W sind, der Gruppensieger. Die wilde Wut des Wellensittichs. Und wo wir schon bei Vögeln sind, Vorsicht Wortspiel, schräge Vögel singen nicht. Und wo wir bei Tieren sind, Vorsicht auch so eine Art Wortspiel, ich glaube, mein Reh pfeift. Viel geht es um das Selbst, also um uns als das Selbst, das wir sein sollten oder wollen. Dazu behilflich sein soll bestimmt, Wunder muss man selber machen. Dann gelingt sicher auch Love Your Sex und man kann sich entspannt verabreden auf einen Kaffee mit dir selbst. Dazu gibt es ergänzend, bevor der Kaffee kalt wird. Der Mops des Monats geht in diesem Februar an einen Titel, der das Farbspektrum erweitert. Und das auf poetische Art und Weise. Ja, im Grunde löscht er das Farbspektrum aus, indem er es erweitert. Und das muss man erst einmal hinbekommen in nur einem Satz. Der Mops des Monats geht an... Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige.
Hans von Trotha mit dem Mops des Monats. Wunderbarer Titel im Regenbogen der guten Laune, bin ich das Beige.